Alles klar, Amerika wird dir präsentiert von Trigon Film, der Schweizer Filmstiftung für gute Filme aus aller Welt. Bald in deinem Kino, Palestine 36.
Huna, Sautul Quds.
This is Jerusalem calling.
Der neue Film von Anne-Marie Chassir führt uns ins Jahr 1936 nach Palästina, wo der Widerstand gegen die britische Kolonialmacht wächst.
Is it the right of the English to distribute the land as they like?
Land registration will protect you.
Die Geschichte folgt dem Yusuf, dem Afra und dem Khalid, wo alle drei ganz unterschiedlich in die Aufstände hineingezogen werden.
This is my little brother. He hasn't done anything.
Ein intensives Kinoerlebnis über persönliche Schicksal an einem Wendepunkt in der Geschichte.
I cannot, in good conscience, sit here and become complicit in this.
Palestine 36 läuft am 21. Mai im Kino. Alle Infos findest du auf trigon-film.org.
Welcome back in here to Live Now from Fox. I'm Andy Mack. This week, President Trump heads to China for a very high-stakes visit, now partly overshadowed by rising tensions with Iran and the broader Middle East. But major issues still there, very present between the U.S. and China, front and center, talking about the global race for artificial intelligence, Taiwan over regional security. As we also know that...
Martin, was hören wir da?
Christoph, wir hören Fox News, das ist der Haussender von Trump, und er berichtet, dass der US-Präsident nach China aufbrechen wird, und zwar zu einem Zeitpunkt, als die Spannungen mit dem Iran wieder zunehmen. Weitere Themen in Beijing werden das globale Rennen zwischen den beiden Supermächten sein, künstliche Intelligenz und natürlich die Spannungen wegen Taiwan und Zoll- und Handelsfragen.
Es ist Dienstag, der 12. Mai 2026, und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Es freut mich, den Martin Kilian zu begrüßen. Der Martin ist langjähriger USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger und lebt in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Martin, sag mal, ist Donald Trump bereits abgeflogen Richtung China, wenn wir da den Podcast aufnehmen?
Nein, Christoph, er ist immer noch im Lande und wird also erst Mittwochabend wohl nach Beijing abfliegen und ist dann bis Freitag in Beijing, also 2,5 Tage.
Wir haben es am Anfang gehört, natürlich geht es bei dem Gipfel in erster Linie auch um den Iran-Krieg, das steht ganz oben auf der Traktandenliste. Martin, kannst du uns ein Update geben, wie es gerade steht in dem Iran-Krieg?
Ja, es steht nicht gut, Christoph. Also geplant war der Termin für Trumps Besuch in Beijing eigentlich schon im März, wurde jedoch nach dem Angriff der Amerikaner und der Israelis auf den Iran verschoben. Der Krieg, wie du weißt, ist leider noch nicht vorbei und er wird sicherlich auch ganz oben auf der Themenliste sein. Sicher ist, dass Trump es gerade im Moment mit einer außenpolitisch wohl schwierigen Periode in seiner Amtszeit zu tun hat. Die Antwort auf Teheran, auf Trumps Friedensvorschlag, seinen Waffenstillstandsvorschlag, war völlig unakzeptabel, laut Trump. Und der Präsident hat also gesagt, die iranischen Forderungen seien Müll, Garbage, und dass die Feuerpause nun erneut in Gefahr geraten ist. Man muss also das Schlimmste befürchten, nicht während Trump in Beijing zu Gast ist, aber nach seiner Rückkehr wäre es durchaus vorstellbar, dass die Kampfhandlungen wieder aufgenommen werden. Hinzu kommt, dass am Montag Trump sich mit seinen Sicherheitsberatern, darunter auch dem Generalstabsvorsitzenden Dan Kane, mit Verteidigungsminister Hegseth und anderen getroffen hat. Und da ging es wohl auch ganz konkret darum, ob man die Kampfhandlungen und unter welchen Umständen man die Kampfhandlungen wieder aufnehmen könnte. Das sieht also nicht sehr gut aus.
Er hat sich dann an dem besagten Montag vor seiner Abreise auch zum Iran geäußert, und zwar im Oval Office.
Look, I've had to deal with them 4 or 5 times. They change their mind. They're very dishonorable people. The leadership. Don't forget, it's the third level. The first level is gone. They were unreasonable. The second level is more reasonable. The third level, nobody wants to be president, you know? They say, who wants to be president? There's nobody raises their hand. You know? But we're, they change their mind. I've had that in business many times. You know, the mind changes, you call them. They,
these people that you make a deal and then the next day they send you a document that takes 5 days to get there when it should have been there in 20 minutes. You know, it's a pretty simple document. They will never have a nuclear weapon, yeah?
Donald Trump sagt da, mit den Iranern können wir eigentlich gar nicht verhandeln. Man wüsste ja nicht, wer Präsident sei und überhaupt, es sei gerade ziemlich schwierig mit denen.
Ja, was natürlich interessant ist, er wirft also den Iranern, den Mullahs, Sprunghaftigkeit vor. Er ist ja wohl der Weltmeister der Sprunghaftigkeit. Jetzt hat er seinen Meister gefunden bei den Mullahs. Und das ist natürlich, der Zeitpunkt ist nicht gut. Der Konflikt schwelt weiter. Und Trump, er hat also die Blockade der Straße von Hormuz zu verantworten. Die Straße war frei, bevor er und Netanyahu diesen Krieg angefangen haben. Nun ist sie gesperrt. Und das hat Donald Trump nun im Gepäck, wenn er nach Beijing reist. Und das dürfte diese Reise nach China nicht erleichtern.
Was würde Donald Trump denn beim Xi Jinping erreichen, wenn es um den Irakkrieg geht?
Naja, Christoph, also Beijing hat sehr gute Beziehungen nach Teheran und Trump dürfte Xi eben auffordern, den Iran zur Freigabe der Meerenge zu bewegen. Das hat natürlich auch für China Vorteile, weil China einen großen Teil seines Rohöls über die Straße von Hormuz bezieht. Und bisher erließ das US-Finanzministerium zuerst Sanktionen gegen chinesische Reedereien und Raffinerien, die iranisches Öl gekauft hatten. Dann traf es chinesische Anbieter von Satelliten, mit deren Hilfe der Iran amerikanische Militäranlagen lokalisiert haben soll, um sie zu beschießen. Nun sieht es so aus, als ob Chinas Handelsministerium diese Strafmaßnahmen ignorieren wird. Es gibt wohl einen neuen legalen Rahmen in China, das chinesischen Konzernen erlaubt, also völlig ungeachtet amerikanischer Einwendungen ihre Geschäfte zu machen. Und das kann natürlich Trump auch nicht gefallen. Das wird also, wie gesagt, ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich Xi aus dieser Situation herausziehen wird, weil natürlich ganz klar Donald Trump von ihm erwartet, dass er auf Teheran einwirken soll, dass er die Iraner dazu bewegen soll, in ihren Forderungen nachzugeben und eben vor allem diese Meerenge in Hormuz, die Straße von Hormuz, freizugeben.
Aber wenn es jetzt um den Iran-Krieg geht, kommt oder Donald Trump als Bittsteller sozusagen?
Ja, das könnte man fast so sagen. Also Trump sucht wirklich verzweifelt nach einem Weg, aus diesem Krieg rauszukommen. Der Iran-Krieg schwächt Trump in den Augen Chinas und Trump sitzt natürlich in der Falle. Seine Sprunghaftigkeit und seine Unzuverlässigkeit könnten ihm nun im Falle dieses Krieges zum Verhängnis werden, zum politischen Verhängnis. Wie du weißt, Christoph, haben wir hier in 6 Monaten Zwischenwahlen. Also das gesamte Repräsentantenhaus wird gewählt und ein Drittel des Senats. Und das sieht also gar nicht gut aus. Wir haben vor einer Stunde hier die neuen Inflationszahlen gekriegt für den April. Die sind nicht gut, 3,8%. Der Hauptanteil an dieser nicht sehr guten Zahl ist natürlich die steigenden Energiepreise, vor allen Dingen Benzin und Diesel. Und deshalb kommt Trump tatsächlich irgendwie als Bittsteller nach Beijing. Denn es ist natürlich auch so, dass die Chinesen ganz klar sehen, wie geschwächt der Präsident ist wegen seines Krieges im Nahost. Und das könnte natürlich auch fatal dazu führen, dass Beijing sich vielleicht ein bisschen mehr in Taiwan einmischen wird, weil sie davon ausgehen, dass Trump und die USA abgelenkt sind durch diesen Krieg im Nahen Osten.
Wenn ein amerikanischer Präsident nach China reist, ist natürlich Taiwan immer ein Thema. Darum hat sich der US-Präsident Trump vor seiner Abreise auch zu Taiwan geäußert.
Taiwan, I equated a little bit to that. You have the right president. I don't think it'll happen. I think we'll be fine. I have a very good relationship with President Xi. Knows I don't want that to happen. Very far away, very, very far away. We're just at 9,500 miles. You know, we're 9,500 miles. He's 67 miles. It's a little bit of a difference, but you know, there's a lot of support for Taiwan from Japan and from countries from that area.
Das ist Donald Trump im Weißen Haus gewesen. Er hat gesagt, Taiwan liege 9500 Meilen von den USA entfernt, aber nur gerade 67 Meilen vom Xi Jinping. Martin, was will uns Donald Trump damit sagen?
Tja, Christoph, das klingt schon wieder sehr verdächtig. Also es klingt ein bisschen nach einer Relativierung des amerikanischen Beistands für Taiwan. Und wir wissen ja, ich möchte es nochmal sagen, Donald Trump ist sprunghaft und unzuverlässig, das wissen wir. Und wer weiß, was am Ende dabei rauskommt. Vielleicht relativiert er den amerikanischen Beistand für Taiwan. Vielleicht gibt es Nuancen in seinen Aussagen in Beijing, die zu großer Unruhe in Taiwan führen könnten. Wir wissen es einfach nicht, aber ich finde, es ist schon ganz schön interessant, dass Trump hier rausstreicht, dass Taiwan nur 67 Meilen vor der chinesischen Küste liegt, aber 9500 Meilen von Washington entfernt ist. Das wird also sicherlich in Taipei, der Hauptstadt von Taiwan, für Unruhe sorgen.
Aber der Donald Trump schien sich auf das Treffen mit dem Xi Jinping zu freuen.
He and I have had a, he's a great gentleman. I find him to be an amazing man. And when I say that, the press always says, oh, that's terrible that he called it. I'm like, well, you know, he runs 1.4 billion people with a pretty iron fist. He loves his country, I can tell you that. President Xi, I look forward to being there. And if he felt anything, we wouldn't be doing it. But a lot of good things can happen. Now, we'll be talking about, I mean, he'll bring up Taiwan, I think, more than I will. But I think that a discussion will be a little bit about energy and about the very beautiful country of Iran.
Ja, also ganz klar hier, Trump bewundert Xi offensichtlich, weil er ein Land mit über 1 Milliarde Einwohner entschlossen regiert, also mit eiserner Faust, wie Trump sagt. Und er sagt natürlich auch, man werde über Energieprobleme reden, man werde über Iran reden, auch Taiwan. Das werde nicht er, Trump, aufbringen, aber Xi wird es wohl aufbringen. Was interessant ist, Christoph, ist hier, also die Bewunderung von Trump für Xi, das ist genauso wie Trumps Bewunderung für Putin. Also starke Männer mag er und natürlich wird er auch voller Neid sein, weil hier in den USA die Dinge noch nicht so weit gediehen sind, dass Trump seine Feinde einfach nachts um 2 aus den Häusern holen lassen kann, wie Xi das tun könnte, wenn er das wollte. So weit sind wir hier noch nicht, aber ich würde mal Trump unterstellen, dass ihm das sehr gefallen würde, wenn er jemanden wie den ehemaligen FBI-Direktor James Comey, den er jetzt zum zweiten Mal hat anklagen lassen, einfach morgen zum 2 aus dem Haus holen könnte, durch das FBI und ihn dann einkerkern könnte. Also das ist schon sehr klar, dass Trump starke Männer bewundert, ob das Viktor Orban ist oder ob das Putin ist oder ob das Xi ist in Beijing. Und wir wissen das. Aber nun werden wir also mal sehen, wie Trump in Beijing mit seinem Gastgeber umgehen wird.
Also wir haben es gehört, Taiwan und Iran sind sicher wichtige Themen in Peking. Um was geht es sonst noch bei dem Treffen?
Natürlich wie immer um die US-Zölle und es wird auch um KI gehen. Also vielleicht, das wäre zu begrüßen, könnten sich Beijing und Washington auf ein Regelwerk für die Regulierung und die Kontrolle von KI verständigen. Das wäre sehr wichtig. Und natürlich geht es auch um eine Aufarbeitung des Handelskriegs. Wie du weißt, gab es ja im Oktober 2025 Auseinandersetzungen. Trump hat die Schrauben angezogen beim Handel mit China, hat Zölle erlassen. Und dann ist was passiert, was vielleicht Europa auch hätte tun sollen. Beim Handelskrieg mit Trump, Xi und Beijing haben einfach gesagt, okay, und haben geantwortet, indem sie die Ausfuhr seltener Erden reguliert und beschränkt haben. Und da hat dann Trump klein beigeben müssen. Das war also wirklich das einzige Mal, dass Donald Trump bei seinen Handelsspiränzchen wirklich hat klein beigeben müssen. Und das wirkt natürlich nach. Und das wird vielleicht auch ein bisschen Trumps Haltung bei den Gesprächen nun beeinflussen. Es geht ja auch um die Wirtschaft, es geht um Handel. Ist ja kein Zufall, dass Trump begleitet wird von Elon Musk und von Tim Cook, dem Chef von Apple. Ist also ganz klar, wohin die Richtung hier geht, ja.
Wie positioniert sich denn Peking angesichts von dem Besuch, wo da anzuflügen kommt?
Naja, ich würde mal sagen, die chinesische Seite ist wesentlich gelassener als Donald Trump. In den Augen Beijings sind die USA innerlich zerrissen. Es gibt eine horrende Ungleichheit hier im Land. Die USA sind hoch verschuldet. Unter Trump hat sich eine seltsame Art der Wissenschaftsfeindlichkeit eingeschlichen. Was Beijing angeht, wird es auch um den Iran-Krieg gehen. Auch darin sieht man eine Schwächung der USA. Und es ist interessant, dass im Januar 2026 ein Think Tank, der Renmin-Uni in Beijing nahesteht, ein weithin beachtetes Papier über den Abstieg der USA verfasst hat. Und da geht es also auch darum, dass also im Westen, im amerikanischen Imperium, die Abendglocke läutet. Also man sieht es so, dass die USA tatsächlich selbstverschuldet im Abstieg drin sind und China im Aufwind drin ist. Und das wird wie ein Schatten über diesen Gesprächen in Beijing liegen. Es wird sehr interessant sein, wie die amerikanischen Medien dann diesen Besuch porträtieren werden. Im Vorfeld, also heute, wird man oft lesen können, dass Donald Trump tatsächlich als Bittsteller nach Beijing kommt. Das kann dem Präsidenten natürlich nicht gefallen.
Bei all dem muss man natürlich auch sagen, dass Beziehungen zwischen den USA und China nie einfach sie sind.
Good evening. I have requested this television time tonight to announce a major development in our efforts to build a lasting peace in the world.
Es ist der Präsident Richard Nixon gsi, wo 1971 überraschend angekündigt hat, dass er will nach China reisen. Mit dieser Reise haben die USA Beziehungen aufgenommen zu dem kommunistischen Grossreich.
Knowing of President Nixon's expressed desire to visit the People's Republic of China, Premier Chou En-lai, on behalf of the government of the People's Republic of China, has extended an invitation to President Nixon to visit China at an appropriate date before May 1972. President Nixon has accepted the invitation with pleasure.
Das ist, für einmal sagt der Begriff erlaubt, die welthistorische Ankündigung vom Präsident Richard Nixon. Die Ankündigung, dass die USA die Beziehungen zu China wollen normalisieren.
The meeting between the leaders of China and the United States is to seek the normalization of relations between the two countries and also to exchange views on questions of concern to the two sides.
Martin, das ist vor mehr als 50 Jahren. Wie hat sich seither das Verhältnis zwischen den USA und China, zwischen Washington und Peking verändert?
Ja, Christoph, ich würde mal sagen, dass das Verhältnis natürlich sich verändert hat, vor allen Dingen wegen des ungeheuren wirtschaftlichen Aufstiegs Chinas. Auf der anderen Seite hat natürlich China keine Fortschritte gemacht, was die Demokratie angeht. Ja, wir haben die Tiananmen erlebt in China. Wir haben auch erlebt, wie China in Hongkong tatsächlich Demokratie abgewürgt hat. Insgesamt muss man sagen, dass das Verhältnis vielschichtiger geworden ist, dass es problematischer geworden ist in vielerlei Hinsicht, weil eben nun diese Konkurrenz auf Weltbühne da ist zwischen Washington und Beijing. Und es ist natürlich auch ein bisschen auf der amerikanischen Seite, man guckt über die Schulter, die China rückt an uns heran. Das ist dann mittlerweile nun auch im amerikanischen Bewusstsein verankert. Also das Verhältnis ist sehr viel ausgewogener, als es 1972 war. Auf der anderen Seite hat sich insofern nichts geändert, als 1972 China von einem starken Mann, nämlich Mao Zedong und Zhou Enlai, zum gewissen Maße regiert wurde. Und jetzt wird es immer noch oder wieder von einem starken Mann regiert, nämlich Xi Jinping. Und hier haben wir in den USA mittlerweile jemanden, der gerne ein starker Mann sein möchte, aber es eigentlich dann doch wieder nicht ist, weil es Gott sei Dank noch irgendwelche Klammern gibt, die Donald Trump zurückhalten.
Der Donald Trump ist bereits in seiner ersten Amtszeit nach Peking gereist. Das war 2017. Da ist er mit allen Ehren und viel Pomp empfangen worden. In die Oper ist er, glaube ich, auch noch gegangen. Wie wird das da mal ablaufen?
Ja, eben wieder mit viel Pomp und mit viel Zeremonie. Also man wird den Platz des himmlischen Friedens besuchen, man wird den Himmelstempel besuchen, es gibt die Teezeremonie und es wird also auch ein Staatsbankett geben. Es ist tatsächlich ein richtig großer Staatsbesuch und das ist natürlich auch das, was Donald Trump gefällt. Je mehr Pomp, desto besser.
Das bringt uns zurück in die Gegenwart und zurück zur grossen Frage. Du hast es vorher bereits angesprochen. Sind die USA tatsächlich auf dem Abstieg und China im Aufwind?
Man könnte es wirklich so sehen, Christoph. Ja. Der amerikanische Historiker Timothy Snyder, der spricht ja sogar von einem Superpower-Suicide, also vom Selbstmord einer Großmacht.
Der renommierte Historiker Timothy Snyder formuliert immer wieder seine harte Kritik an Donald Trump und er macht das auch öffentlich. Lass mal rein, was er gesagt hat.
So, we're fighting a war for a reason nobody can specify and we're losing it and the President of the United States is glossing it regularly with genocidal rhetoric. This is all bad enough, but I think it's symptomatic of something deeper. And with superpower suicide, I'm trying to give a name to that.
Timothy Snyder sagt hier, dass die USA hier unter Donald Trump ihren Superpower-Status verspielen, dass sie Selbstmord begehen, dass der Staat eigentlich nur noch zum Vehikel geworden ist für die Bereicherung von Trump und seinen Freunden, dass die Eliten hier mitmachen und dass eben, wenn man sich auch anguckt, die Wortwahl von Trump, was er also öffentlich, was den Irankrieg angeht, zu Kriegsverbrechen aufruft und so weiter. Das seien alles Zeichen, dass sich die USA ganz, ganz gezielt hier an selbst entleiben würden unter Anleitung von Donald Trump. Das ist schon sehr, sehr, sehr brutal, was Snyder hier sagt.
The way we're being governed now, or rather ruled, seems to have to do with the enrichment and the wealth of the president himself and the people immediately around him. It seems to involve the cult of an individual and his eternal power, rather than the continuity of institutions that belong to everybody.
Aber der Timothy Snyder ist nicht der erste Historiker, wo das Konzept vom Selbstmord von der Supermacht entwickelt hat.
In der Tat, Christoph, ja, das erinnert an den britischen Historiker Arnold J. Toynbee. Er war ein bedeutender Geschichtsphilosoph des 20. Jahrhunderts. Er ist 1975 gestorben. Und Toynbee vertrat die Ansicht, dass Großmächte sich eher durch inneren moralischen Verfall und den Verlust kreativer Anpassungsfähigkeit selbst zerstören, als durch äußere Eroberungen. Toynbees Zitat, Zivilisationen sterben durch Selbstmord, nicht durch Mord, ist eine ganz berühmte Maxime. Es erinnert natürlich zunächst an die alten Römer, aber auch an das kommunistische Imperium der Sowjetunion.
Und trifft das jetzt auch für die USA zu? Ist es tatsächlich so schlimm?
Man könnte so argumentieren, ich wäre da etwas vorsichtig, ja. Also, aber man könnte so argumentieren, wenn man den ganz großen Blick auf die Verhältnisse hier richtet. Trotzdem wäre ich da etwas vorsichtiger. Aber es ist ganz offensichtlich, dass es in China, und damit kehren wir zurück zu unserem Thema, dass es in China tatsächlich eine Bereitschaft gibt, geduldig auf die amerikanische Selbstzerstörung zu warten. Und dazu zählt natürlich, dass China irgendwie wittert, dass die USA unter Trump auch ihre Softpower, also ihren kulturellen, weltumspannenden Einfluss verlieren. Auch das würde China helfen. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie geduldig Beijing also hier wirklich zuwartet und dass es offenbar innerhalb der chinesischen Führung tatsächlich eine Strömung gibt, die sagt, wir müssen uns eigentlich nur zurücklehnen, denn die andere Seite begeht, wie also Snyder und Arnold Toynbee es hier formuliert haben, begeht Selbstmord.
Ja, und das ist auch noch ein Motto, man sollte den Gegner nicht stören, wenn er Fehler macht.
Genau, man soll ihn einfach gewähren lassen, ja. Ja.
Heißt das, dass der Trump könnte zum Totengräber werden von der amerikanischen Supermacht?
Ja, also ich würde das nicht ganz ausschließen. Ich bin immer noch optimistischer als manche andere, aber ich kann es nicht mehr ausschließen. Trump agiert völlig rückwärtsgewandt. Also er wirkt zum Beispiel alternative Energien ab. Die USA sind mittlerweile der größte Petrostaat der Welt, also fossile Energie versus die elektrische Zukunft. China steht für die elektrische Zukunft. Die USA unter Trump stehen für fossile Energien. Beijing hat Vorteile, was Batterien angeht, was E-Mobilität angeht, was Solarzellen angeht, Wind. Und chinesische Exporte gehen nun natürlich überall hin, auch gerade mit alternativen Energien oder mit E-Autos. In Costa Rica zum Beispiel habe ich zu meinem Erstaunen gelesen, überschwemmen chinesische E-Autohersteller den Markt mit guten, billigen E-Autos. Und das ist natürlich schon bemerkenswert. Oder in Nigeria, dorthin exportieren sie sehr viele Solarzellen. Was die künstliche Intelligenz angeht, sind die USA rein wissenschaftlich, rein forschungsmäßig, also cutting edge sind die USA vorne, aber bei der praktischen Anwendung von KI scheint China vorne zu sein. Also man kann ein Fazit ziehen, dass insgesamt bei der Forschung Beijing geht voran. Die USA unter Trump fahren Forschungsausgaben zurück und kürzen zum Beispiel den Unis die Zuschüsse. Und wenn man wirklich das beste Beispiel für die Rückwärtsgewandtheit der USA unter Trump ist Trumps Insistieren, dass man also eine neue Klasse von Schlachtschiffen baut, die Trump-Class. Also er will also Schlachtschiffe, die seit 1940 nicht mehr gebaut werden, die eigentlich obsolet sind. Trump möchte, dass die amerikanische Marine nun wieder Schlachtschiffe der Trump-Class baut. Und das sind nach Ansicht von Experten schwimmende Särge, die also im Zeitalter der Hyperschallraketen und der Drohnen ohne weiteres erledigt werden könnten. Und für mich symbolisiert genau dieser Vorgang, dass man überhaupt ernsthaft über diesen Unsinn hier redet, der symbolisiert für mich die Rückwärtsgewandtheit Donald Trumps in seiner Administration.
Ja, und die Rückwärtsgewandtheit von der Regierung hat wirtschaftliche Folgen, muss man sagen.
Ja, das ist richtig, ja. Und natürlich, Beijing macht voran hier. Die haben eine sehr starke, wie wir alle wissen, industrielle Basis, mit deren Hilfe sie die Welt überschwemmen. Und auf der anderen Seite muss man leider konstatieren, dass trotz Trumps Protektionismus, trotz der Zölle, sind keine neuen Industriejobs hier entstanden. Und noch schlimmer, die Handelsdefizite sind nicht zurückgegangen, trotz der Importzölle. Sie sind weiterhin hoch. Aber was China angeht, dieses Überschwemmen der Welt mit chinesischen Waren, wird natürlich auch Widerstand hervorrufen, nicht nur in Europa, sondern auch im globalen Süden. Wir haben jetzt in Mexiko schon Widerstand gegen chinesische Exportüberschüsse. Das wird auch anderweitig zu spüren sein. China kann nicht andauernd die Welt überschwemmen mit billigen Waren, ohne dass es dagegen Widerstand geben wird. Auf der anderen Seite die USA, wie gesagt, die industrielle Basis ist immer enger geworden. Trump hat es bisher nicht geschafft, das Ruder herumzureißen. Das wäre ja auch ein bisschen verfrüht, aber es zeigen sich nicht mal Anzeichen. Und wir haben nun, Christoph, eine ganz konkrete Situation, dass die amerikanischen Streitkräfte im Irankrieg sehr viel Munition verschossen haben. Und zwar so viel, dass ihnen im Falle eines Kriegs um Taiwan wahrscheinlich nicht mehr genügend Raketen zur Verfügung ständen. Aber es ist klar, um diese Arsenale aufzufüllen, bräuchte es Jahre. Eben weil den USA die industrielle Basis fehlt, die China im Überfluss hat.
Wenn man sich jetzt das vor Augen halten, was der Timothy Snyder gesagt hat, könnte der Irankrieg von Donald Trump zum Symbol werden vom amerikanischen Niedergang?
Ja, ich würde das nicht ausschließen. Also zum einen, und das ist natürlich für Beijing sehr interessant, zeigt sich im Irankrieg wieder die Sprunghaftigkeit, die Unverlässlichkeit von Donald Trump, ja. Und China bietet sich nun mehr und mehr als die verlässliche Alternative zu Trump an. Insgesamt erinnert mich das schon ein bisschen an die Suez-Krise von 1956. Das war damals, du erinnerst dich, Christoph, als Gamal Abdel Nasser.
Auf der Welt bin ich da noch nicht gesehen, aber ich kenne es
doch. Ja, ich war ein kleiner Junge und das war also der Versuch von Gamal Abdel Nasser, den Suezkanal zu nationalisieren für Ägypten. Er war der ägyptische starke Mann. Und zwar nicht nur ein Versuch, er hat es ja auch gemacht. Und die Frankreich und Großbritannien wollten also dann mit Truppen da reingehen. Das hat Präsident Eisenhower, der amerikanische Präsident Eisenhower, unterbunden. Und man sieht im Rückblick diese Aktion in Suez um den Suezkanal als ein symbolisches Ende des britischen Weltreichs. Und so könnte man das auch jetzt mit dem Irankrieg sehen. Also tatsächlich eine Zäsur, eine historische Zäsur, die allen Leuten vor Augen führt, dass das amerikanische Zeitalter sich dem Ende zuneigt. Aber da möchte ich auch wieder vorsichtshalber hinzufügen, dass gegen die USA schon oft gewettet wurde, dass wir also Aufruhr hier hatten in den 60er Jahren, dass wir die Malaise in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts hatten unter Jimmy Carter. Und vielleicht gehen die USA auch diesmal weniger beschädigt aus der ganzen Sache hervor, als allgemein angenommen wird. Und vielleicht verzockt sich Beijing, weil den USA post Donald Trump tatsächlich ein Comeback gelingt. Darauf wetten würde ich nicht, aber ausschließen kann ich es auch nicht.
Zumal auch China Probleme hat.
Richtig, ja. China hat erhebliche Probleme, demografische Probleme. Es ist ein überaltertes Land, es wird noch schlimmer werden. Der Bausektor ist völlig im Eimer. Und weil er 25% der chinesischen Wirtschaftsleistung ausmachte, hat das die chinesische Wirtschaft sehr, sehr stark belastet. Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch und es gibt natürlich schon einiges Misstrauen gegen die Partei, wobei wir eben, es ist sehr schwer, wirklich rauszufiltern, wie groß dieses Misstrauen ist. Aber insgesamt hat auch China einige Probleme.
Das bringt uns zum Schluss zu der ganz grossen Frage. Wem gehört Zukunft, Martin? Der Autokratie respektive Diktatur oder doch der Demokratie?
Tja, da haben wir jetzt die Wahl. Es gibt also die Ein-Mann-Herrschaft wie in China oder eine quasi Oligarchie wie derzeit in den USA, angeführt von Trump und unterstützt von den Tech-Bros. Oder, worauf ich hoffe, ist eben eine Renaissance der Demokratie in den USA, dass wir zurückschrauben können, was hier kaputt gemacht worden ist, was immer noch kaputt gemacht wird. Ich bin da, wie du weißt, Christoph, etwas optimistischer als andere, aber ich bin auch kein Hellseher.
Aber was macht dich optimistisch, Martin?
Eben die Geschichte, dass die USA aus großen Krisen immer wieder herausgekommen sind, dass sie überwunden worden sind und dass eben, wie Barack Obama sagte, the arc of history bends towards justice. Der Bogen der Geschichte richtet sich Richtung Gerechtigkeit aus. Ich glaube, dass wir noch lange nicht am Ende sind mit der amerikanischen Geschichte, dass, und zwar im Guten, dass sich hier einiges wiederherstellen lässt. Aber ich will auch nicht verhehlen, dass ich mir große Sorgen mache. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es eine Generation dauern wird, bis der Schaden behoben worden ist, den Donald Trump anrichtet. Vielleicht wird er auch nie mehr behoben werden, das weiß ich nicht.
Martin, hoffen wir, dass du mit deiner optimistischen Einschätzung respektive Hoffnung richtig liegst. Danke vielmals, bis dahin. Damit kommen wir zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A, Sie fragen, wir antworten. Wir haben heute eine Frage von Janine Rüttimer. Janine Rüttimer hat eine Frage zur Amtstour von amerikanischen Präsidenten. Sie hat zuerst geschrieben, dass ein US-Präsident maximal 10 Jahre im Amt könne sein. Das stimmt so nicht, oder Martin?
Ja, also nein, er kann sogar länger im Amt bleiben. Also ein regulär gewählter Präsident kann maximal 8 Jahre amtieren. Aber wenn er natürlich von seinem Vorgänger, der gestorben ist oder der wegen eines Impeachments aus dem Amt geschieden ist, eine Teilamtszeit übernimmt, kann er länger als 8 Jahre im Amt sein. Es wäre theoretisch möglich gewesen bei Gerald Ford, der nach dem Rücktritt von Richard Nixon den Rest von dessen Amtszeit ausüben konnte. Der hätte dann noch 2-mal gewählt werden können. Wir haben es auch mit Lyndon Johnson gehabt nach der Ermordung von John F. Kennedy. Hat Johnson dessen Restamtszeit übernommen, hätte dann noch 2-mal gewählt werden können. Einmal ist er ja gewählt worden, 1964, er hätte 68 nochmal gewählt werden können, hat darauf verzichtet. Er wäre also dann, glaube ich, sogar 11 Jahre oder mindestens 10 Jahre im Amt gewesen. Ja, also man muss sagen, die Präsidenten können nur 2-mal gewählt werden, aber sie können aufgrund dieser Umstände durchaus 10 oder 11 Jahre im Amt sein.
Jetzt fragt Janine Rüttimer weiter, ob der Trump denn erneut könnte kandidieren, wenn er jetzt beispielsweise Anfang nächstes Jahr in einem Impeachment aus dem Amt enthoben würde. Martin, kannst du uns das auch noch erklären?
Also wenn der Trump nun nochmal, das wäre das dritte Mal, angeklagt wird vom Repräsentantenhaus und der Senat würde ihn verurteilen, dann müsste Trump also sein Amt räumen und er könnte nicht mehr antreten, wenn... Kann er eh nicht, weil er schon 2-mal angetreten ist. Aber wenn der Senat in einem Extravotum festlegt, dass der verurteilte Präsident, der seines Amtes enthobene Präsident, kein Bundesamt mehr bekleiden darf, dann darf der des Amtes erhobene Präsident nicht mehr antreten. Und das ist wohl der Normalfall.
Habe ich richtig verstanden? Es braucht nicht nur eine Verurteilung vom Senat, sondern es braucht nur eine zusätzliche Abstimmung, dass er wirklich kein Bundesamt mehr dürfte übernehmen.
Genau, so ist es, ja. Mhm.
Gut, aber die Chance, dass es so wie kommt, ist eher gering, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Trotzdem, ganz herzlichen Dank für die Beantwortung der Frage von Janine Rüttimer. Falls Sie auch Fragen haben, schreiben Sie uns. Unsere Mailadresse ist podcast@tamedia.ch. Martin, merci vielmals und tschüss nach Charlottesville, Virginia.
Tschüss nach Zürich, danke dir auch, Christoph.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», dem USA-Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner» und der «Basler Zeitung». In einer Woche rede ich mit der Charlotte Walser, unserer Korrespondentin in Washington, D.C. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian. Für die Produktion verantwortlich sind heute Noah Fenton und Jackie Wechsler. Mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.